Viele Menschen verspüren beim Thema Energiepolitik vor allem eins: Unsicherheit. Zu hohe Preise, zu viele Regeln, zu wenig Planbarkeit. Und genau deshalb ändern wir jetzt den Kurs. Deutschland kann sich eine Energiewende ohne ökonomische Vernunft nicht leisten. Die Frage ist nicht, ob wir transformieren, sondern ob wir es effizient tun. Wir ersetzen Bevormundung durch Marktwirtschaft.
Mehr Planbarkeit, weniger Kosten, mehr Effizienz, verspricht Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Ob ihre Reformpläne für das Erneuerbare Energiengesetz das wirklich einhalten können, darüber sprechen wir gleich in dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz. Und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Verena Kern, Chefredakteurin bei Klimareporter. Und ich spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz, die bei der Taz das Ressort Wirtschaft und Umwelt leitet. Hi Susanne.
Hallo Verena. Ja, und ihr hört die Folge vom 6. März 2026 und das sind heute unsere Themen. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche will die Förderung von kleinen Solaranlagen streichen. Greenpeace soll in den USA 345 Millionen US-Dollar Schadensersatz an einen Ölkonzern zahlen. Und nach einer neuen Studie ist der Meeresspiegel an vielen Küsten deutlich höher als bislang angenommen.
Wir fangen an mit einem Thema, das diese Woche sehr kontrovers diskutiert wurde. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche will die staatliche Förderung von kleinen Solaranlagen beenden, wie sie auf Millionen von Hausdächern in Deutschland installiert sind. Die Anlagen, die es schon gibt, wird es wohl nicht betreffen, aber eben zukünftige. Die Pläne wurden Ende letzter Woche bekannt, und zwar, weil der Entwurf einer Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes durchgesickert ist. Sprich, das ist jetzt noch keine finale Version der Reform. Es kann sich noch was ändern. Aber was man wirklich sagen kann, es passt zu den früheren Äußerungen von Katharina Reiche.
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, also wir sagen eigentlich meistens EEG, also kurz für Erneuerbare-Energien-Gesetz, das regelt, wie viel Windkraft und wie viele Solaranlagen in Deutschland so gebaut werden sollen und wie die Förderung dazu aussieht, die staatliche. Und das Grundprinzip ist bisher die garantierte Einspeisevergütung. Und das heißt so viel wie, dass wer seinen Ökostrom ins Stromnetz einspeist, der bekommt dafür eine festgelegte Summe. Und gibt der Markt die nicht her, dann zahlt der Staat den Rest. Für große Anlagen läuft das schon nach einem Ausschreibungsprinzip. Also da muss man sich, wenn man von so einer staatlichen Förderung profitieren will, mit seinem Projekt auf eine Ausschreibung hin bewerben. Und derjenige, der mit der geringsten Förderung auskommen will, der bekommt den Zuschlag. Und aber ansonsten gibt es feste Sätze.
Das sorgt natürlich für Planbarkeit, das ist sehr wichtig. Aber in dem neuen Gesetzentwurf ist das nicht mehr vorgesehen. Katharina Reiche meint, die kleinen Anlagen, die würden sich auch schon ganz ohne Förderung rechnen. Und das ist jetzt natürlich zwiespältig. Das Argument, kein Steuergeld verschwenden zu wollen, das kann man ja schon nachvollziehen. Aber die ExpertInnen stimmen dazu, ob das stimmt, was Reiche sagt, dass die Solaranlagen ohne Unterstützung wirtschaftlich sind. Die sind wirklich gemischt. Es gibt durchaus welche, die da einen Punkt sehen und andere, die das sehr vehement bestreiten. Es hängt sicher teils auch vom Einzelfall ab. Auf jeden Fall bedeutet der Wegfall der Förderung mehr Unsicherheit und mehr Hürden.
Ja, ich fand auch die Sicht von einer Expertin dazu interessant, die das Science Media Center befragt hat letzte Woche, nämlich Eva Hauser vom Institut für Zukunftsenergie und Stoffstromsysteme. Die ging da verhaltenspsychologisch ran und sagte, naja, wenn man will, dass BürgerInnen etwas tun, dann muss man das halt so einfach wie möglich machen. Und die Reform ist davon sozusagen das Gegenteil. Und ja klar, wenn man sich das überlegt, ne, Unternehmen bezahlen halt Fachleute dafür, die Wirtschaftlichkeit von Projekten zu überprüfen. Und Privatleute können sich natürlich auch Beratung holen, aber wenn es zu kompliziert wird, kann man sich schon vorstellen, dass sie dann eher zurückschrecken, statt auf Risiko zu gehen. Und auf die Privatleute zielt dieser geplante Förderstopp eben besonders ab.
Ja, und das war ja auch einer der ganz großen Erfolge des EEG. Zumindest sehen das viele zivilgesellschaftliche Stimmen so, dass das Energiesystem demokratischer wurde, weil es nicht mehr nur von ein paar Energiekonzernen gestaltet wird, sondern auch von BürgerInnen. Mehr als 4 Millionen Haushalte haben sich Solaranlagen aufs Dach gesetzt. Das ist wirklich eine Menge. Klar, da kann man jetzt sagen, das darf vor allem wohlhabendere EigenheimbesitzerInnen profitieren und MieterInnen außen vor sind. Aber trotzdem, das Energiesystem ist durch die Energiewende dezentraler und bürgernäher geworden.
Einen interessanten Punkt fand ich auch das Argument, dass der Förderstopp bei den kleinen Solaranlagen eben einen Trend verstärken würde, nämlich, dass die Solaranlagen nur noch auf den Eigenverbrauch ausgerichtet werden. Davor hat zum Beispiel Uwe Holzhammer vom Forschungs- und Transferzentrum Nachhaltigkeit der Technischen Hochschule Ingolstadt gewarnt. Also der Punkt ist, wenn man nicht einspeist ins Netz, weil man halt nur selbst den Strom verbraucht, dann kann einem das mit der Vergütung natürlich auch egal sein. Dann profitiert man einfach davon, dass man sauberen Strom selbst billiger herstellt, als man ihn einkaufen könnte beim Stromanbieter. Und das ist ja auch erstmal super. Aber es könnte nun eben sein, dass damit Dachpotenzial nicht ausgeschöpft wird. Also bisher überlegt man sich vielleicht bei einem geeigneten Dach, ob man die Solaranlage ein bisschen größer baut, weil man dann eben Strom verkaufen kann. Und wenn die Bedingungen dafür schlechter werden, dann macht man das vielleicht nicht. Also dann baut man vielleicht lieber eine kleinere Anlage und damit gibt es dann insgesamt weniger Ökostrom.
Ein Argument, das Katharina Reiche wiederum umtreibt, ist ja, dass der erneuerbaren Ausbau schneller geht als der Netz- und Stromspeicherausbau. Das heißt, wenn es sehr sonnig und windig ist, ist immer häufiger Strom da, der nirgendwo hin kann. Das ist physikalisch einfach nicht möglich. Die Netzbetreiber lassen dann Ökostromanlagen temporär abschalten und entschädigen deren Betreiber dafür. Damit ist der schleppende Ausbau der Stromnetze bisher kein Hinderungsgrund für den Ausbau der Erneuerbaren. Die Entschädigungen kommen die Netzbetreiber und letztendlich die Stromkundinnen aber immer teurer zu stehen. Reiche will sie deshalb nun teilweise abschaffen.
Genau, und da muss man sagen, die Problemanalyse, die ist ja erstmal richtig. Also, dass Erneuerbare und Stromnetze nicht synchron laufen, das bringt Probleme mit sich. Allerdings ist der Esprit von Reiches Plänen eben, dann lass mal den erneuerbaren Ausbau abwürgen, dann passt da eben auch besser zum schleppenden Netzausbau. Nicht andersrum, wie sich manch anderer das vielleicht wünschen würde. Und das zeigt das Netzpaket, das du da gerade erwähnt hast. Und in diese Richtung deutet jetzt eben auch der geplante Förderstopp für kleine Solaranlagen. Und deswegen steht Reiche da echt stark in der Kritik von vielen Seiten. Einerseits von EigenheimbesitzerInnen und ihren Vertretungen im weitesten Sinne, aber andererseits natürlich vor allem von KlimaexpertInnen und AktivistInnen, denn Deutschland braucht eben mehr Tempo bei der Energiewende, nicht weniger, wenn wie versprochen 2030 80% des Stroms erneuerbar sein sollen. Und das wiederum ist natürlich wichtig, damit klimaschädliche Kohlekraftwerke entsprechend abgestellt werden können.
Ja, wie geht's jetzt weiter mit dem EEG? Also, die Ministerin plant, ihren Entwurf noch im ersten Quartal vom Bundeskabinett absegnen zu lassen. Es ist eilig, denn ein neues EEG muss spätestens zum 1. Januar 2027 in Kraft getreten sein, weshalb der Förderstopp, sofern er denn im Gesetz bleibt, ja eben auch so plötzlich käme. Das hat sich aber nicht Katharina Reiche so ausgedacht, sondern das hat mit EU-Vorgaben zu tun. Staatliche Förderungen wie im EEG müssen ja mit der EU abgestimmt sein. Und im Falle des EEG läuft die beihilferechtliche Genehmigung aus Brüssel eben in diesem Jahr aus.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema und da geht es um eine Klimaklage oder ein Klimaurteil der muss man sagen, ganz anderen Art. Meistens, wenn wir das Wort benutzen, geht es ja um KlimaschützerInnen, die versuchen, Klimaschutz einzuklagen bei Unternehmen oder bei Staaten oder so. Und diesmal wirklich ganz andersrum. Die Umweltorganisation Greenpeace soll in den USA Schadensersatz an einen Ölkonzern zahlen, weil Greenpeace eben vor 10 Jahren Proteste gegen eine Ölpipeline dieses Konzerns unterstützt hat. Und das Urteil ist aus verschiedenen Gründen bemerkenswert. Einer dieser Gründe ist die extreme Höhe der Summe, um die es geht, nämlich 345 Millionen US-Dollar. Das sind umgerechnet gut 290 Millionen Euro. Ja, so viel soll Greenpeace an Energy Transfer zahlen. Also das ist der texanische Ölkonzern, um den es geht. Und beschlossen hat es ein Gericht im US-Bundesstaat North Dakota. Durch den verläuft die Pipeline, um die es damals ging. Und die Summe soll eben Schadensersatz sein für die wirtschaftlichen Schäden, die Energy Transfer durch die Proteste erlitten haben soll.
Ja, das wirft natürlich die Frage auf, was ist denn eigentlich mit den Schäden, die Ölkonzerne mit ihrem Geschäftsmodell verursachen? Sie bringen ja Brennstoffe in Umlauf, deren Nutzung CO2-Emissionen verursachen, die Klimakrise anheizen, was zu sehr, sehr großen Schäden führt. Sollten Unternehmen oder Länder, die das tun, für diese Schäden nicht Verantwortung übernehmen? Solche Fragen werden bei vielen Klimaklagen ja vor Gericht geklärt, beziehungsweise die Klimaklagen versuchen, eine Klärung herbeizuführen. Susanne hat es gerade schon erwähnt. Aber hier in diesem Fall haben solche Erwägungen offenbar gar keine Rolle gespielt. Allerdings, und das werden wir gleich sehen, wenn wir uns die Vorgeschichte anschauen, das war nicht immer so. Da hat sich in den USA offenbar wirklich etwas geändert in den letzten Jahren.
Schauen wir uns mal an, worum es bei dem Rechtsstreit ging bzw. geht, nämlich um die Dakota Access Pipeline, die Energy Transfer zusammen auch noch mit weiteren Partnern in den Jahren 2016 und 2017 gebaut hat. Das ist eine Ölpipeline, die unterirdisch verläuft über 1800 Kilometer und zwar von mehreren tausend Fracking-Bohrstellen im Norden von North Dakota bis in den Bundesstaat Illinois. Die Investitionssumme hat Energy Transfer mit 3,8 Milliarden US-Dollar angegeben. Und gegen dieses Projekt gab es extrem viele Proteste von Bauern, von Umweltorganisationen und auch von Indigenen. Denn die Pipeline verläuft eben auch durch Gebiete, die eigentlich in indigener Hand sind oder auf denen Indigene wohnen, unter anderem in der Nähe des Reservats Standing Rock.
Die Protestierenden haben argumentiert, dass mit der Pipeline zusätzliche Treibhausgasemissionen verursacht werden. Aber es ging halt auch darum, dass mögliche Lecks in der Pipeline das Trinkwasser der Region gefährden könnten. Die US-Regierung unter Präsident Barack Obama damals noch, die hat den Bau gestoppt. Aber sein Nachfolger Donald Trump hat im Februar 2017, das war kurz nach Beginn seiner ersten Amtszeit, per Dekret den Weiterbau angeordnet und die Pipeline ist dann Mitte 2017 offiziell in Betrieb genommen worden. Noch im selben Jahr hat Energy Transfer, Greenpeace und weitere NGOs wegen der Beteiligung an den Protesten verklagt und ihnen unter anderem Ökoterrorismus vorgeworfen. Aber diese erste Klage, die wurde 2 Jahre später, 2019, von einem Bundesrichter abgewiesen.
Aber Energy Transfer hat nicht locker gelassen und eben letztes Jahr nochmal geklagt, dieses Mal in North Dakota. Und die Vorwürfe lauteten jetzt, Greenpeace habe die Proteste organisiert und finanziell unterstützt sowie falsche Informationen über das Projekt verbreitet. Es gehe um Verleumdung, Hausfriedensbruch und zivilrechtliche Verschwörung. Und zu den Vorwürfen gehört auch, Greenpeace habe die Standing Rock-Gemeinschaft ausgenutzt, um den Kampf gegen fossile Brennstoffe voranzutreiben. Und all dies habe hohe wirtschaftliche Schäden verursacht.
Ja, und bei dieser zweiten Klage ist das Ergebnis eben ganz anders gewesen als beim ersten Mal. Nun hat das Unternehmen Recht bekommen. Und ein Geschworenengericht in North Dakota hat Energy Transfer im letzten Jahr Schadenersatz zugesprochen und zwar zunächst sogar in Höhe von 660 Millionen Dollar. Diese Summe ist dann später von einem Richter auf 345 Millionen reduziert worden. Ja, aber auch das ist ja immer noch eine extrem hohe Summe. Und falls das Urteil Bestand haben sollte, kann es sein, dass Greenpeace USA, also die Ländergruppe von Greenpeace in den USA, dass die Insolvenz anmelden muss.
Greenpeace weist die Vorwürfe zurück und sagt, sie hätten gar keine zentrale Rolle bei den Protesten gespielt. Ja, die Organisation will sich wehren und wenn nötig bis vor das oberste Gericht von North Dakota ziehen. Und auch Greenpeace International wehrt sich. Die sitzen in den Niederlanden und auch gegen sie richtet sich dieses extreme Schadensersatzurteil. Also sie führen nun parallel in den Niederlanden ein Gegenverfahren gegen Energy Transfer und wollen klären lassen, ob der Konzern missbräuchlich gegen UmweltaktivistInnen vorgegangen ist. Also ob es sich um eine Einschüchterungsklage handelt, mit der einfach nur zivilgesellschaftliche Stimmen mundtot gemacht werden sollen. Dagegen gibt es nämlich seit 2 Jahren in der EU Schutzregeln.
Zum Schluss beschäftigen wir uns mit neuen Erkenntnissen zum Meeresspiegel. Weil der Klimawandel das Eis an den Polargebieten schmelzen lässt, steigen weltweit die Meeresspiegel. Das ist bekannt und ja ein riesiges Problem für viele Küstenregionen und ganz besonders kleine Inselstaaten, die nach und nach ganz oder zum Großteil verschluckt werden könnten. ForscherInnen haben jetzt im Fachmagazin Nature Ergebnisse veröffentlicht, die nahelegen, dass noch viel mehr Menschen betroffen sein könnten, als bislang gedacht. Und zwar werden die aktuellen Höhen des Meeresspiegels an den Küsten in den meisten Studien, die sich mit der Gefahr von Überflutungen befassen, systematisch unterschätzt. Im Durchschnitt liegt der tatsächliche Meeresspiegel demnach um 24 oder sogar 27 Zentimeter höher als in 2 häufig verwendeten Erdmodellen. Und in manchen Gebieten sind es offenbar sogar mehrere Meter.
Das klingt jetzt erstmal ziemlich kurios. Also man fragt sich, wie das sein kann, dass bisherige Untersuchungen jetzt alle oder fast alle so fehlerhaft gewesen sein sollen. Und der Grund ist ein technischer Fehler. Fast alle Studien setzen den Meeresspiegel mit mathematischen Modellen gleich, die den Meeresspiegel auf Basis von Gravitation und von Erdrotation berechnen. Und reale Einflüsse wie Wind, Strömungen, Temperaturen, Gezeiten, die dann den tatsächlichen lokalen Meeresspiegel erheblich verändern können, die fehlen dabei. Und deshalb könnten laut der aktuellen Studie weltweit bis zu 132 Millionen Menschen von einem Meeresspiegelanstieg um 1 Meter betroffen sein, was durch den Klimawandel ja zu erwarten ist. Und bisherige Studien kamen zu dem Ergebnis, dass der Anstieg um 1 Meter global 34 bis 49 Millionen Menschen betreffen könnte, also ja wirklich bedeutend weniger.
Übrigens sind mal wieder nicht alle Regionen auf der Welt gleichmäßig betroffen. In Europa zum Beispiel gibt es vergleichsweise viele Ressourcen zur Datenerhebung. Und hier wird mit Messdaten gearbeitet, nicht nur mit Satellitendaten, die zu den Ungenauigkeiten führen. Das ist in vielen Regionen im globalen Süden anders. Und am stärksten unterschätzt werden die Meereshöhen laut Studie ausgerechnet bei südostasiatischen Inseln und im Indopazifik, wo es viele flache Atolle gibt, also an den Orten, für die die steigenden Meere ohnehin eine besondere Bedrohung sind.
Also angegriffen werden mit dieser Studie nicht die vielen klimawissenschaftlichen Erkenntnisse zum Meeresspiegelanstieg oder zum Beispiel die Arbeit des IPCC, also des Weltklimarats. Das betonen die AutorInnen auch selbst. Die Auswirkungen dieses Meeresspiegelanstiegs, die könnten aber eben in vielen Regionen einfach noch stärker ausfallen als gedacht, weil eben von einer falschen aktuellen Basis ausgegangen wurde.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns gerne eine Bewertung oder Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
Und dann möchten wir uns noch bedanken bei den SpenderInnen, die regelmäßig für das Klima-Update spenden. Das sind Heiko Pachel, Angelika Göser, Alessandro Speciale, Julian Scheuerer, Roland Monsonius, Harald Manns, Nuri Erentschin, Michael Radatz, Patrick Seber, Sebastian Ballwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kavanagh, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold und Hugo Bandorf. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung und allen ein schönes Wochenende.
Vielen Dank auch von mir. Tschüss.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.